Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und gerade auch zu einem Open Doors Gottesdienst den Mut habt zu kommen, euch dieser Situation zu stellen. Das finde ich ganz hervorragend. Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die bereits für verfolgte Christen beten. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe selber eine Situation erlebt. Ich war 8 Jahre in Ostafrika mit meiner Familie, dass Steine auf uns gezielt wurden und nicht wenige, faustgroß. Und ich durfte erleben, dass Menschen in der Freiheit gerade jetzt für mich beteten, für uns. Und keiner von unserem Team ist mit einem Stein getroffen worden. Aber anschließend gab es in dieser Stadt eine kleine Erweckung. Und ich glaube, die Leute in Deutschland, die für uns gebetet haben, haben genau daran Anteil. Und deswegen bin ich heute hier. Ich möchte euch ermutigen, weiter zu beten, weil ihr habt Anteil an den erwecklichen Wirken, was in der verfolgten Kirche geschieht. Ihr habt Anteil daran, wenn Menschen wieder aufstehen, die sonst niedergeschlagen werden und die ständig eingeschüchtert werden. Und das ist wunderschön. Und da möchte ich euch weiter ermutigen, da dran zu bleiben. Wenn wir diese Geschichte sehen, das ist absolut Realität, was wir gerade gesehen haben. Und wir können uns glücklich schätzen, dass uns das gerade nicht passiert. Aber in meinen Augen ist damit auch eine Berufung verbunden. Aber da komme ich später zu. Ich glaube, dass wir hier ein Privileg haben, in Freiheit zu leben. Aber mit dem Privileg haben wir sogar eine Berufung. Nämlich für die verfolgte Kirche, die Glieder an Jesu Leib, die verfolgt werden, zu beten und für sie einzustehen. Gerade in China, es geht heute um die junge Generation in China, darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen teilen. Und gerade die junge Generation wird sehr stark eingeschüchtert. Wenn junge Menschen in China, wenn man rausfindet, sie sind Christen, dann ist ihre Karriere eigentlich dahin. Sie bekommen keinen Studienplatz, ihre Noten werden erheblich schlechter eingestuft, sie werden von allen wie Abschaum betrachtet, man demütigt sie und man sagt, was bist du für ein dummes Ding, dass du an sowas glaubst und diesen Christen auf den Leim gegangen bist. Darum geht es heute. Aber genauso eine Einschüchterung erlebte auch Israel. Und ich möchte kurz eine Geschichte beschreiben, bevor ich auf ein paar Verse eingehen werde. Weil diese Geschichte ist ziemlich ähnlich, wie viele verfolgte Christen gerade die Situation spüren. Und zwar ist es so, wir befinden uns in einer Zeit nach dem babylonischen Exil. Wir wissen, dass Israel 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft war. Nebukadnezar entführte das Volk nach Babylon und dort wurden sie versklavt, 70 Jahre lang Unterdrückung. Aber nach diesen 70 Jahren kam ein neuer König in Persien, er heißt König Kyros. Wir können das nachlesen in dem Propheten Esra oder in dem Buch Esra. Wenn wir das lesen, sehen wir, dass plötzlich, wie als würde der Lichtschalter umgedreht sein, dieser König Israel Freiheit gibt. Und ich lese einen Vers vor. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Also schon mal, es ist ein Weltreich, das müssen wir uns vorstellen. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Juda, einen Tempel zu bauen. Also dieser Weltherrscher Kyros gibt den Auftrag, dass die Juden zurück in ihr Land gehen dürfen und dort den Tempel wieder aufbauen. Ist das nicht fantastisch? Nach 70 Jahren Gefangenschaft, als wäre das Blatt gedreht und gewendet. Und sie gehen und es steht in Esra, dass Gott das Herz der Israeliten erweckte und jeder, der ein erwecktes Herz hatte, ging zurück in sein Land. Und nicht nur das, König Kyros equippte sogar das Volk Israel. Er gab ihnen alle silbernen Schalen, Geräte, Gefäße wieder mit, die damals Nebukadnezar entwendet hatte. Sie wurden voll ausgerüstet, um das zu tun. Und dazu sollten sie sogar auch ihren Lohn bekommen. Sie brauchten keine Steuern mehr zu bezahlen. Aber jetzt geschieht Folgendes. Und das ist so ganz, ganz typisch. Und das sehen wir in China, das sehen wir sogar hier in Deutschland, das sehen wir überall da, wo Gottes Reich belebt wird, wo es aufgebaut wird, kommt Gegenwind. Überall sehen wir das. Erst Erweckung, dann Verfolgung. Und genau das sehen wir in Esra 4, Vers 4 bis 5. Hier steht, und es geschah, dass die Bewohner des Landes, die schon vorher dort wohnten, alles taten, damit die Hände des Volkes von Juda schlaff wurden, um sie so zum Bauen abzuhalten. Während der ganzen Regierungszeit von Kyros, dem König von Persien, bis zur Herrschaft von Darius, dem König von Persien, bestachen sie Ratgeber gegen sie, um ihren Plan zu vereiteln. Und sie wurden tatsächlich ermüdet. Und es steht sogar da, nachdem König Kyros abgelöst wurde von König Artasasta von Persien, dass in dieser Zeit, der Regierungszeit des König Artasastas, der Tempelbau ruhte. Alle waren eingeschüchtert und hatten Angst. Ich sage das jetzt mal. Genau so. Und ich glaube, wir kennen das aus unserem Leben. Aber jetzt kommt Folgendes. Ich glaube, Gott hat sehr viel Erbarmen, auch mit unseren Ängsten. Und er schickt Propheten, um sie zu ermutigen. Und jetzt tritt Sacharja als Prophet auf. Und ihr könnt das nachlesen zeitgleich. Wir können dieses Bibelbuch, das heißt der Prophet Sacharja 4, Vers 6. Dort entsteht dieser sehr bekannte Vers. Sacharja und auch der Prophet Haggai, beide sind in dieser Zeit und ermutigen das Volk Israel, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Und er sagt, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Sie sind eingeschüchtert durch Gewalt und Kraft, wie wir das hier sehen. Eingeschüchtert durch die Machthaber dieser Welt, durch Menschen, die anscheinend viele Ressourcen und Fähigkeiten haben. Und sie haben sie gedemütigt und gesagt, was macht ihr denn da, diesen Tempel wieder aufzubauen? Und sie haben eine schlechte Schrift geschickt an, inzwischen wurde Artasasta abgelöst von König Darius. Es sind wirklich drei verschiedene Könige, die genau diese Zeit begleiten. Also jetzt sind wir bei König Darius. Und sie schicken an König Darius eine Anklageschrift gegen diese Leute, die in den Tempel wieder aufbauen. Es waren vornehmlich auch Priester und Leviten und Torhüter und Sänger waren dabei. Und sie schrieben eine Anklageschrift und sagten zu König Darius, dieses Volk war immer aufrührerisch. Sie haben sich gegen die Könige aufgelehnt. Und sie sind ein rebellisches Volk. Und wenn der König weiter Unterstützung sucht, dann soll er dieses Volk quasi daran hindern, diesen Tempel wieder aufzubauen. Volle Anklage. Und dann schrieben sie aber, der König sollte in den Chroniken nachschauen, ob das nicht ein rebellisches Volk ist. Das wäre in den Chroniken nachzulesen. So, Gott ist ja wirklich mit uns. Es ist ja nicht so, als wären wir ohne Gott in dieser schrecklichen Situation. Und jetzt passiert Folgendes. König Darius schaut in den Chroniken nach. Und was findet er da? Er findet nicht den Report, dass es ein rebellisches Volk ist. Er findet einen ganz anderen Auftrag. Er findet heraus, dass unter König Kyros dieses Volk beauftragt wurde, seinen Tempel wieder aufzubauen. Und als er das sah, sagt er, bitte, fuscht ihn nicht ins Handwerk, lasst sie ihren Tempel bauen. Und ich werde einen weiteren Vers lesen dazu, wieder aus Esra. Damals begannen Zerubabel und Jeschua, Zerubabel war Statthalter, Jeschua Hohepriester, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Und die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und halfen ihnen. Doch weil ihr Gott über die führenden Männer der Juden wachte, behinderte man sie nicht, bis ein Bericht zu Darius kam. Also wir sehen hier, dass trotz der Einschüchterung diese Menschen das weiter gebaut haben, ohne sich davon abhalten zu lassen. Das erstmal Nummer eins. Die Propheten kamen und sie haben einfach weitergebaut. Sie haben sich nicht davon abhalten lassen. Und nun kommt die Schrift von König Darius, der Auftrag, daran weiter fortzufahren. Hier sehen wir die Gunst Gottes. Aber wir sehen, dass die, die eingeschüchtert wurden, weitergemacht haben und angefangen haben, sich nicht mehr einschüchtern zu lassen. Das war das Wichtige. Durch die Ermutigung der Propheten haben sie weitergemacht. Und jetzt steht hier der Befehl von König Darius. Aus den Einkünften des Königs von den Steuern westlich des Euphrat sollen jenen Männern, also die, die das aufbauen, ihre Kosten bezahlt werden, und zwar unverzüglich. Gebt ihnen, was immer nötig ist. Und er hat dann ganz, ganz viel bereitgestellt an Ressourcen. Und das alles Tag für Tag ohne Nachlässigkeit. Dann werden sie Opfer bringen können, die dem Gott des Himmels gefallen, und werden für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Ist das nicht fantastisch? Hier sehen wir ein Prinzip. Ich möchte es gleich auch unterstützen mit dem, was unsere Geschwister in China erleben. Wir sehen hier Einschüchterung, ähnlich wie in einem Eingangsfilm. Aber wir sehen auch, dass sie sich ermutigen ließen, durch den Geist Gottes ihren Bau weiter fortzuführen, ungeachtet aller Einschüchterung. Sie haben weitergemacht. Und genau dann kam Gottes besondere Gunst, die dazu beitrug, dass sie das Haus Gottes fertigstellen konnte. Es war Gunst Gottes. Kann man das nachvollziehen? Es ist ein bisschen unruhig hier. Wenn das irgendwie gehen würde, es ein klein bisschen ruhiger wäre, wäre mir das eine große Hilfe, weil ich muss mich immer sehr stark konzentrieren, wenn dann so ein lauter Hintergrund ist, falls das möglich ist. Ja, ich gehe nochmal zurück und vor. Also ich möchte, dass wir einfach diese kleinen Sequenzen im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt über China sprechen. Punkt 1. Sie haben den Auftrag, Gottes Haus zu bauen. Ich sage jetzt mal, wir als Gemeinde, wir haben den Auftrag, Gottes Haus zu bauen. Punkt 2. Sie werden eingeschüchtert. Das erlebt jeder Christ, der Jesus von Herzen nachfolgt, erlebt Einschüchterung. Punkt 3. Es kommen Propheten, es kommen Ermutiger, es kommen andere Christen, die uns helfen und sagen, bleib dran, mach weiter. Das kennen wir auch, oder? Im Gebet. Dann kommt Punkt 4, Gunst Gottes. Wir fangen an, ja, wir machen es. Trotz aller Einschüchterung machen wir weiter. Das ist die Kunst, dann an Gott zu glauben. Zu wissen, es ist Gottes Geist, der uns hilft, nicht Heer und Gewalt. Wir fangen an, weiter zu beten. Und dann kommt nämlich diese Gunst Gottes, das ist Punkt 5, dass Gott, weil wir ihm treu sind, seine Gunst drüber gießt und der Tempel kann zu Ende gestellt werden. Er kann gebaut werden und das, was an erwecklichem Wirken da ist, kann weiter fortgeführt werden. Ist das verständlich? Ich würde gerne ein kleines Beispiel geben aus einem Buch, das findet ihr auch am Büchertisch. Es ist über China und die Überschrift heißt bis zum Äußersten. Das ist auch sehr typisch für das, was chinesische Christen erleben. Und in diesem Buch gibt es einen Mann, der hier seine Geschichte schreibt. Er war vorher ein hochrangiger Politiker. Dann wurde er Christ. Dann kam er in ein Arbeitslager. Er kam ins Gefängnis. Das war sehr hart. Dort sind aber andere Menschen zum Glauben gekommen durch ihn und nicht wenige. Und als er dann wieder in ein Stückchen in Freiheit kam, erlebte er Erweckung. Er sagt, ich erlebte nicht nur, dass einer nach dem anderen Jesus als Herrn annahm, ich erlebte, dass Dorf und Dorf und Dorf Jesus annahm. Und dann sagte er, selbst die Verantwortlichen, es gab viel mehr Menschen, die sehr früh bereit waren, mit Verantwortung für die Gemeinde zu tragen, was vorher gar nicht der Fall war. Und er erlebte Einmütigkeit unter den Verantwortlichen. Sie alle waren einmütig. Es sind alles Dinge, die eine Gunst Gottes sind, die ein enormer Segen sind. Und ich würde gerne einen kleinen Ausdruck lesen, weil dann haben wir das mal ganz praktisch, was da passiert ist. Sie waren in einer Versammlung, wo viele Menschen zusammenkamen, die sehr, sehr hungrig waren und Gottes Wort hören wollten. Es waren Hunderte zusammen. Und dort befand sich auch Zhang Rongliang, das ist die Hauptperson, also die das hier schreibt. Plötzlich schrie jemand, der Kommandant schrie, Polizei, Polizei, sie hatten uns erwischt. Wir hatten alle denkbare Sicherheitsvorkehrungen getroffen, aber es war wohl doch nicht möglich, in einem kleinen Dorf ein Treffen von 400 Personen zu planen, ohne dass jemand Wind davon bekam. Ich tat etwas scheinbar völlig Verrücktes. Ich rief in den Saal, hab keine Angst, sie können uns nichts tun, es sind nur Menschen. Und was können uns Menschen tun? Seid still und seht, wie unser himmlischer Vater euch beschützen wird. Der auf unserer Seite ist viel größer als diese Leute. Also genau das, was die Israeliten taten, bei Eingeschüchterung einfach weiterbauen. Genau das macht er. Und obwohl die Leute ihre Gewehre auf die Menschen, auf die Zuhörer hielten, haben sie einfach weiter Gott angebetet. Sie haben weiter gepredigt, als wäre nichts gewesen. Und den Soldaten oder den Polizisten fiel bald die Kinnlade runter. Und ich überkürze das jetzt und sage, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das ist wirklich sehr prägnant. Dann steht hier, sie wollten unsere Leiter verhaften, hatten aber nicht mit solch einer Menge von Teilnehmern gerechnet, die nämlich alle weiter Gott anbeteten. Wir setzten unsere Versammlung fort, während die Polizei draußen wartete. Sie konnte schließlich in dieser Nacht nur 3 Vertreter der neu gegründeten Leitung der Kirche in Fangcheng verhaften. Und wir konnten das tun, was wir uns vorgenommen hatten, ein Leitungsteam für die Hausgemeinde in Fangcheng zusammenzustellen, das ein Herz und eine Seele war und ein klares Ziel vor Augen hatte. Ist das nicht krass? Wenn ihr wissen wollt, wie Erweckung funktioniert, in diesem Buch kann man das so richtig nachlesen, ein Beispiel, wie Erweckung wirklich sein kann und wie man das erleben kann. Das war so mein geistlicher Impuls, den ich euch geben wollte. Ich wollte euch ermutigen, einfach dran zu bleiben, egal was passiert. Und nicht durch Heer oder Kraft unsere Fähigkeiten, Einschüchterung, sondern durch den Geist des Herrn. Und wenn wir beten und dranbleiben und einfach beten, weiß ich, dass der Herr Gunst geben wird zu seiner Zeit. Und die Türen werden aufgehen und ihr werdet gesegnet sein als ganze Gemeinde. Und jeder Einzelne. Das ist wunderschön. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen. Ja, ich lese vielleicht noch den letzten Vers. Als Esra das erlebte, dass der Herr mit ihm ist und dass der Herr in Gunst geht, sagt er, gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter. Er war es, der dem König dies alles ins Herz gegeben hat, um seinen Tempel in Jerusalem Ehre und Ansehen zu verleihen. Er hat mich die Gunst des Königs finden lassen und auch die Gunst seiner Räte und aller einflussreichen Beamten. Er hat mir Mut gemacht, das ist der Ausgang dieser Geschichte und das dürfen wir auch erleben. Ich möchte euch gerne ein bisschen hineinführen für die Menschen, die genau in dieser Krise der Entmutigung gerade stehen. Viele von euch kennen unseren Weltverfolgungsindex und in diesem Jahr sprechen wir von 380 Millionen Christen, die an einem hohen Maß von Verfolgung ausgesetzt sind. Und in dem letzten Berichtszeitraum, das ist immer ein Jahr, hat sich die Verfolgung auf dieser Welt um die Hälfte erhöht. Also wenn man ein Diagramm zeigen würde, würde es so steil nach oben gehen. In dieser Zeit leben wir jetzt. Und ganz krass ist die Sahelzone davon betroffen. In dieser Zone gibt es 16,2 Millionen Christen, die flüchten aus ihren Dörfern und aus ihren Wohnstätten. Und wir haben eine Petition, die geht bis zur UN und bis zu hochrangigen Politikern. Arise Africa, ihr könnt das sehen auf dem Schriftentisch. Und auch ein QR-Code findet ihr dort, wenn ihr die Petition mit unterschreiben möchtet, weil wir setzen uns für diese Menschen ein. Ihr habt sogar die Möglichkeit, eine Karte zu schreiben, die wir persönlich an Menschen in einem Traumazentrum überreichen werden. Ihr könnt euch schlau machen am Büchertisch, fragt mich einfach. Wenn wir das hier sehen, möchte ich aber auch etwas sagen, was uns ermutigen soll. Wir sehen hier krasse Verfolgung. Und die dunkelroten Länder sind die, die das am meisten betreffen. Aber wir sehen Folgendes. Die weltweit größte Erweckung findet weniger in westlichen Ländern statt, sondern genau in dem heißen Herd der Verfolgung. Die weltweit größte Erweckung ist im Untergrund des Irans. Ich habe die Shockwave draußen, ein Jugendmaterial über den Iran. Ihr dürft das gerne mitnehmen. Und allein in Ägypten, mein Mann ist jedes Jahr dort auf einer Jugendkonferenz, wo 4000 Jugendliche in der Wüste zusammenkommen und wo nachts in Badewannen getauft wird. Im Nahen Osten träumen viele, viele Muslime, die eigentlich ihren Schöpfer kennenlernen wollen, die aber nicht von Jesus hören, weil es quasi verboten ist. Ich war selber schon in Saudi-Arabien und habe gesehen, wie schwer das ist, den Menschen das Evangelium zu verkündigen, weil man kann es einfach nicht machen. Es muss einfach total heimlich geschehen. Und gerade Frauen, die können nicht einfach so rausgehen, nur mit Begleitung. Aber ich sehe, dass diese Menschen von Jesus Christus träumen. Ich habe ein Buch am Büchertisch, Träume und Visionen. Dort sind solche Berichte drin. Menschen, die ihre Hadsch, die Pilgerreise nach Mekka machen, aber dann von Jesus Christus träumen. Und Gott fügt es, dass sie sogar hinterher noch Christen kennenlernen. Ist das nicht fantastisch? Das ist der Nahe Osten. Aber dann gibt es noch Indien. Und gerade dort und Nepal, ich war auch vor kurzem übrigens in Nepal und habe gesehen, was das wirklich bedeutet, unter Hinduisten zum Glauben zu kommen. In Indien ist es so, dass seit Narendra Modi an der Macht ist, die Christenverfolgung rapide zugenommen hat. Es gibt immer mehr Bundesstaaten, die das Antikonvertierungsgesetz durchgesetzt haben. Jetzt fragt man sich ja, wie macht das Gott denn da in Indien? In Indien, interessanterweise, hören wir ganz viele Geschichten von Hinduisten, die krank sind, wo Christen den Mut haben zu sagen, komm doch mal mit mir in die Kirche oder Gemeinde. Und Gott ist so gnädig, diese Hinduisten anzurühren, dass sie gesundheitlich heil werden. Ist das nicht krass? Und dann werden sie Christen. Oder Christen teilen ihre Ressourcen mit armen Hinduisten und dadurch lernen sie die Liebe Jesu Christi kennen. Das ist, was Gott in Indien tut. Ist das nicht stark? Und wenn wir wissen wollen, wie Erweckung geht, müssen wir uns tatsächlich mit der verfolgten Kirche beschäftigen, weil da ist Erweckung. Und da können wir so viel von lernen. Aber heute geht es um China und wir sehen hier Xi Jinping und unter seiner Herrschaft hat leider die Christenverfolgung in den letzten Jahren wieder zugenommen. Es gab ja eine Zeit der Öffnung und es gibt nur noch fast die drei Selbstkirche und eine katholische Kirche, die registriert sind. Das sind zum Teil sehr große Kirchen, aber sie haben ganz viele Auflagen. Überall sind Kameras, überall wird genau beobachtet, was gepredigt wird. Es muss absolut regierungskonform gepredigt werden. Übrigens, jeder Beamte, Lehrer, Polizist muss vorher einen Eid ableisten, dass er wirklich regierungskonform unterwegs ist. Wenn man sieht, jemand ist Christ, dann hat er gar nicht mehr die Möglichkeit, Beamter oder Lehrer zu werden. Das ist sehr schwierig. Und selbst in den Kirchen muss ein Porträt von Xi Jinping zu sehen sein. Es müssen parteifreundliche Bücher mit im Regal sein. Und sie haben verschiedene Dinge, die sie zu tun und zu lassen haben. Und aus diesem Grund gehen viele, viele Christen in den Untergrund. Das heißt, sie gehen in die heimlichen Kirchen. Und sie gründen Hauskirchen in den Häusern und die werden immer kleiner, damit sie nicht überwacht werden. Sie haben immer Leute, die draußen beobachten, dass ja niemand sie erkennt und kontrolliert, was sie da tun. Aber es gibt wie eine Erweckung in dieser sogenannten Untergrundkirche, in der heimlichen Kirche und davon handelt der nächste Film. Warum wächst die Untergrundkirche? Das Interessante ist, in vielen Ländern werden Kirchen geschlossen, so auch in Algerien. Aber wir sehen, schließt man die großen Kirchen, wächst die heimliche Kirche umso mehr. Und das liegt daran, weil viel, viel mehr Menschen befähigt werden. Sie werden befähigt, sehr früh Gottes Wort selbst auszuteilen. Und je mehr das geschieht, dass Menschen ermutigt und befähigt werden, desto mehr wächst die Kirche. Und das andere ist, Verfolgung bringt vor eine Entscheidung. Entweder ich schwimme mit dem Strom mit oder ich bleibe Jesus treu. Möchte ich Jesus treu bleiben, brauche ich aber auch Verbündete. Das heißt, ich muss mich enger zusammentun mit denen, die gleichgesinnt sind. Ich treffe mich also im Untergrund mit Gleichgesinnten. Ich bete mit ihnen, damit wir uns gegenseitig stärken, unsere Fahne hochzuhalten, die Fahne des Glaubens. Das ist der Grund, warum auch Erweckung so stark unter Verfolgung geschieht. Ich möchte euch das hier mal an einer Skala zeigen. Ihr seht hier, es ist natürlich jetzt sehr klein gedruckt, dass 1970 die Gemeinde in China etwa 19 Millionen umfasste, 19 Millionen Christen. Aber wir sehen, dass heutzutage 2025 oder 2024 die Gemeinde auf 96,7 Millionen Christen angewachsen ist. Und ihr seht, wie rapide das geht. Und ihr seht, dass wir angefangen haben, auch von Open Doors Schulungen zu machen, damit möglichst viele Christen stabil werden und damit sie wieder andere unterweisen können, stabil zu bleiben. Und wir hatten ein Projekt, wahrscheinlich hat Hartmut Nitsch euch vielleicht mal davon erzählt, wir haben 1 Million Bibeln in den 80er Jahren nach China geschmuggelt mit einem Schiff, was wir dann versenkt haben. Und diese Bibeln waren in Plastik eingepackt und wurden an Land geschwemmt. Und so bekamen die Chinesen eine Bibel. Die haben wir aber rot gemacht, dann konnte man sie nicht konnte man denken, es wäre eine Mao-Bibel, es war aber eine richtige Bibel. Ja, also Gott macht was möglich und wir sehen hier auch, die Bibeln haben dazu beigetragen. Jetzt gibt es folgende Probleme in China. Die Kirche, das heißt die Dreiselbstkirche, die registrierten Kirchen, sind erst ab 18. Und da steht sogar am dicken Schild vor der Kirche, erst ab 18 Jahren darf man da reingehen. Wer kümmert sich um die Kinder? Das Problem ist, dass die Menschen, die noch die Erweckung erlebt haben, so die erste Welle der Erweckung in den 80er Jahren, inzwischen von der Jugend so empfunden wird, dass sie ein bisschen gesetzlich sind. Ich sag mal so, wie die Jugendlichen das empfinden. Die Älteren sagen, du musst die Bibel auswendig lernen. Es kann sein, dass du mal gefangen genommen wirst. Da musst du das auswendig können. Wir haben früher die Bibel auswendig gelernt. Das setzt die jungen Menschen ganz enorm unter Druck, zumal sie ganz andere Sorgen haben. Bei ihnen ist es so, und ich würde vielleicht mal von Linda erzählen. Linda hat christliche Eltern. Aber in der Schule, ein chinesischer Schüler muss etwa 14 Stunden am Tag sich abplackern und pauken, ganz anders als bei uns. Sie haben lange Schule und zu Hause noch Schulaufgaben machen. Sie leben in einer unglaublichen Leistungsgesellschaft. Und das bedingt, dass die Kinder auf keinen Fall möchten, dass die Lehrer wissen, dass sie Christen sind. Wenn die Lehrer rausfinden, dass ein Christ, dann wird die ganze Schulklasse das Kind verpönen. Und Linda tat ihr Bestes, dass niemand weiß, dass sie Christ ist. Aber eines Tages kam es raus. Und genau wie sie schon gedacht hat, sie wurde verpönt. Die Lehrerin sagt, wie kannst du nur? Und sie empfand sich als das Problemkind. Wir hörten von Linda und luden sie ein zu einem Jugendcamp. Wir sehen hier ein Jugendcamp, das heimlich in den Wäldern in China stattfindet. Wir haben dort Partner, die Jugendcamps durchführen. Und dort finden sich Schüler zusammen, die ähnlich wie Linda eben diese Demütigung erfahren haben. Oder die heimlich ihr Glauben leben, die aber Stärkung brauchen durch andere. Hier wird zusammen gebetet, Seelsorge. Man spricht über das, was einen herausfordert und lernt aus der Bibel. Und Linda kann zum ersten Mal ihre Geschichte mitteilen. Zum ersten Mal sieht sie, andere verstehen mich und andere sehen, wie es mir geht und haben das Gleiche erlebt. Und plötzlich merkt sie, sie ist nicht das Problemkind, sie ist das geliebte Kind Gottes und sie findet ganz neu in ihre Berufung als Kind Gottes hinein. Sie beten zusammen, aber mitten in dieser einen Nacht kommt plötzlich Polizei in Zivil. Sie überraschen sie im Wald und sie führen sie zur Rede und sagen, was macht ihr hier eigentlich? Und die jungen Leute sind völlig verdattert, eingeschüchtert, ängstlich. Aber dann sagt der Leiter, wir haben uns online kennengelernt. Das hatten sie wirklich, es war online vorher. Und jetzt wollten wir uns mal richtig kennenlernen, weil wir uns vorher nur online kannten. Mehr haben sie nicht gesagt. Und alle haben mitgespielt. Und die Polizeibeamten gingen unverrichteter Dinge wieder zurück, weil sie haben gedacht, sie könnten sie aufspüren, wie sie eben christliche Dinge tun. Aber irgendwie waren sie überrascht anscheinend auch von der Einmütigkeit, von der Freude dieser jungen Menschen, dass sie ihnen nichts angetan haben. Auch wieder Gunst Gottes. Und der Jugendleiter sagte uns, zu den jungen Menschen, die er betreut, sie folgen Jesus jetzt viel entschlossener nach und werden schneller zu mündigen Christen als früher, wo die Verfolgung noch nicht so stark war. Nun kommt dazu, dass die meisten Jugendlichen, ähnlich wie bei uns, natürlich ganz starke Verbindung zu ihrem Handy haben und zu allem, was online läuft. Sie wissen nicht mehr, wie eine Bibel sich anfühlt, die man in den Händen hält als Buch. Sie lernen nur online Bibel lesen. Das Problem ist aber, sie können nur noch eine einzige Version der Bibel online herunterladen und diese ist gefaked. Da gibt es veränderte Botschaften drin, das ist so gemacht worden. Sie können keine echte Bibel mehr online lesen und sie müssen ganz neu trainiert werden, Bibel als Buch zu lesen und keine Dinge zu posten, die sie verraten würden. Sie haben da ihren eigenen Kodex an ihre Worte, die sie benutzen, wenn sie sich verabreden wollen. Bei Linda war es so, sie konnte ihren Eltern nicht sagen, wie schlimm es ihr geht. Weil sie, in China haben die Kinder den Wunsch, ihren Eltern zu gefallen durch Leistung. Und sie wollen ihnen sagen, ich bin es wert, dass du dein Geld in mich investierst. Das ist so ihre Mentalität. Und aus dem Grunde fühlte sie sich so alleine. Obwohl ihre Eltern Christen waren, hat sie ihnen nicht erzählt, was sie erlebt hat. Und aus diesem Grunde haben wir von Open Doors Elternschulungen begonnen, weil die Kinder ja nicht in die Kirche gehen dürfen. Wenn sie dabei ertappt werden, wird das sehr, sehr schlimme Folgen haben. Es sind gerade 30 Pastoren festgenommen worden aus dem Nordosten Chinas, gerade vor 2 Wochen. Und diese Elternschulungen helfen Eltern, nicht nur die Leistung zu sehen, den Wohlstand, den Materialismus, sondern sich ihren Kindern zu widmen und ihren Kindern das Evangelium vorzuleben. So, jetzt habe ich eine Frage. Ich habe einen Film von Da Wai als nächstes, bevor wir ins Gebet gehen. Jetzt muss ich mal fragen an den Finn. Hier steht auf Rot 35 Minuten. Und das kann ich nicht einordnen. Auf der anderen Seite stehen aber noch plus 11 Minuten. Das passt? Okay. Ich glaube, ich zeige euch den Film. Weil das Interessante ist, der Da Wai kommt auch hier drin vor. Und auch wenn ihr eine Einführung wollt zu China, hier stehen die ganzen Infos, was da geistlich läuft, aber auch Geschichten. Und Da Wai ist jemand, der genau einen Unterschied macht. Er sagt, kommt, ich nehme euch mit zu den jungen Menschen, die ausgestoßen sind. Manche auch Straßenkinder, die gar nicht die Möglichkeit haben, eine gute Ausbildung zu machen. Er ist Christ und er hat etwas ganz Besonderes angefangen. Eine Lebensschule. Er lebt mit den Schülern zusammen, die vielleicht von zu Hause ausgewiesen wurden. Er lebt und lernt mit ihnen. Sie übernachten zusammen. Sie haben eine Lebensgemeinschaft. Aber sie werden immer wieder von Behörden überrascht, müssen umziehen. Er muss seinen Besitz abgeben, alles der Regierung zur Verfügung stellen. So oft hat er es erlebt. Aber er gibt nicht auf, er bleibt dabei. Und deswegen hat er seine Gruppe die Reisenden genannt. Und Gott sei Dank hat Gott es so geführt, dass wir ihn kennenlernen durften, Da Wai. Und inzwischen dürfen wir ihn unterstützen in seiner Arbeit, damit er nicht entmutigt ist und seine Arbeit fortführen kann. Wir wollen jetzt zusammen zu dir kommen, auch für die Pastoren in Nordostchina, die gerade verhaftet wurden. Vater, wir kommen heute Morgen in Einmütigkeit zu dir und wir beten um deinen übernatürlichen Trost für sie. Vater, wir beten, dass sie deinen Beistand, deine Liebe spüren können. Und wir beten für ihre Angehörigen, dass sie Zuversicht in dir gewinnen, dass sie keine Angst haben. Vater, wir beten jetzt gemeinsam, dass dein Friede ihre Herzen erfüllt. Im Namen Jesu. Amen. Ich würde gern noch 2 Bücher hinweisen. Einmal dieses Buch, wo ich raus vorgelesen habe, von Zhang Rongliang. Und dann Gott versetzt Berge, das ist ein Buch von unserem Gründerbruder Andrew und ist über sein Gebetsleben. Und ich muss echt sagen, persönlich, ich habe noch kein besseres Buch über Gebet gelesen wie das. Und habe schon so einiges gelesen. Und das ist voll ermutigend und vollgespickt mit seinen persönlichen Erfahrungen. Dann möchte ich noch darauf hinweisen auf die Magazine, die auf euren Stühlen liegen. Ich erzählte ja anfangs von der Rise Africa Kampagne. Und ihr findet sie auf der letzten Seite. Da ist auch die Petition, wenn ihr mitmachen möchtet. Und dort könnt ihr euch informieren und da euch auch involvieren. Wir haben das Heft so konzipiert, dass zum einen uns ein Einblick gegeben wird, immer wieder in ein anderes Land, aber auch Geschichten uns ermutigen von verfolgten Geschwistern. Aber da drin ist ein Gebetskalender, der uns sehr, sehr konkrete Gebetsanliegen vor Augen malt. Und ich möchte eine besondere Sache hervorheben. Am 8. Oktober stand dort von 8 Menschen im Tschad, die verhaftet wurden. Und zwar waren das Studenten und keiner wusste, wo sie hingebracht wurden. Jeder war innerlich unruhig, weil sie nicht wussten, wo die 8 Studenten hingekommen sind. Aber jetzt lesen wir hier, das war ein paar Wochen vorher, dass das unser Gebetsanliegen war. Und jetzt lesen wir hier, dass sie freigelassen wurden, diese 8 Studenten, weil so viele davon hörten, dafür gebetet haben und sich eins gemacht haben mit anderen, die dafür beten. Gibt es schon Leute, die unser Gebetsmagazin bekommen? Gibt es. Super, danke für eure, wow, danke. Ich möchte das kurz noch demonstrieren. Ich glaube, man kann die verfolgte Kirche mit diesem Seil etwa vergleichen. Sie leben jeden Tag in Widerstand, in Demütigung, in manche auch in Vertreibung und Ablehnung. Und das ist hart, so zu leben. Und ich vergleiche uns mal mit diesem Seil. Ich glaube, wir sind gut im Schuss. Hier kommt jetzt gleich keiner mit einem Maschinengewehr rein. Wir können uns versammeln, wir können beten, wir haben alles. Und ich glaube, wir alle gehören zu dem Leib Jesu, wie die Glieder am Leib, wie wir es lesen in 1. Korinther 12. Aber ich glaube, wenn wir uns zusammentun und für unsere Geschwister beten, dann kommen wir in Kooperation. Die Glieder des Leibes stehen nicht für sich, wir im Westen und hier die verfolgte Kirche, sondern wir lernen von ihren Erfahrungen, von ihrer Erweckung, von ihrer Treue und Leidenschaft zu Jesus. Aber sie brauchen unser Gebet. Wir brauchen ihre Erfahrung und sie unser Gebet. Und zusammen sind wir sowas von stark, weil dann kommt der Leib Jesu in Kooperation. Und das soll dieses Heft, darin soll es unterstützen, dass wir wissen, was wir beten. Weil wie soll man sonst wissen, wie man für Nordkorea, für Afghanistan, für Iran, was soll man denn da beten? Hier sind konkrete Menschen, die gerade unser Gebet brauchen. Und dass dieses Gebet was nützt, also noch eine Sache, wenn ihr sagt, ich möchte gerne mitbeten, ja, dann könnt ihr einfach die lila Karte abmachen und die könnt ihr dann am Büchertisch in die Glasbox schmeißen. Ich sorge dafür, dass eure Adressen vertraulich behandelt werden und dass ihr kostenlos jeden Monat ein Gebetsmagazin bekommt, wo ihr Einblick kriegt in viele, viele Länder, politisch wie die geistliche Situation. Und ein Abschlussclip soll euch ermutigen, dass verfolgte Christen spüren, wenn wir für sie beten und sie werden aufgebaut. Der erste junge Mann hat im Gefängnis Lobpreis gemacht und wurde nach 5 Tagen freigelassen, weil die Wärter die Nase voll davon hatten.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.